In der heutigen Podcast-Folge darf ich jemanden ganz besonders begrüßen. Er ist seit fast 12 Jahren in der Arbeitswelt unterwegs und hat dabei als IT-Consulting, Scrum Master, Agile-Coach und sogar Programmierer gearbeitet. Die letzten Jahre konzentriert er sich primär auf die Bereiche Agilität, Organisationsentwicklung und das Coaching. Und in diese beiden Bereiche wollen wir reingehen und mit ihm sprechen. Mein Name ist Markus Unger und ich begrüße ganz herzlich Veit Richter.
Hallo Markus, schön, dass du mich eingeladen hast. Dankeschön.
Hi Veit, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, du bist viel beschäftigt, zumindest sieht das auf LinkedIn so aus, da postest du fleißig. Aber bevor wir auf die LinkedIn-Story gehen, wer bist du denn und was tust du denn so?
Mein Name ist Veit, ich bin unterwegs als agiler Coach, Scrum Master, Scrum Trainer, Kanban Berater, Impediment Bulldozer. Meine Frau sagt auch ab und zu ganz gerne Kindergärtner für Erwachsene. Auch dazu gibt es lustige Stories. Bin eben tagtäglich unterwegs für Teams, für Führungskräfte rund um das Thema Agilität, das im Unternehmen zu verankern, zu unterstützen und eben das agile Mindset in Teams hochzuhalten und voranzubringen.
Also viele Bereiche habe ich eben gehört. Und Agilität, also ich arbeite selbst in einer Softwarefirma, die agil arbeitet, aber ich weiß heute immer noch, Agilität ist was Subjektives, würde ich behaupten. Aber ich frage dich jetzt mal als Experte, was ist denn deine Definition von Agilität? Wie würdest du es sehen?
Das ist eine spannende Frage. Das Schöne, wie man es immer zusammenfassen kann, ist eigentlich dieser Punkt. Irgendwann vor x Jahren haben sich mal ein paar Personen zusammengesetzt und haben sich mal zusammengeschrieben, was ist ja eigentlich der Grund, weswegen IT-Projekte so oft schiefgehen. Also da gab es damals diesen Chaos Report, wo man genau wusste, irgendwie von all diesen IT-Projekten da draußen in der Welt, nur 20% sind wirklich erfolgreich. Und die anderen Projekte, entweder man sagt, ja, war schon erfolgreich oder sie scheitern halt. Und diese 17 Personen haben sich zusammengesetzt und dann eben gesagt, was genau ist denn der Grund dafür? Und haben dann so 4 Wertpaare mal gegenübergestellt. Da ist dieses agile Manifest entstanden, was bestimmt der ein oder andere Hörer auch kennt. Und eigentlich ist genau das Agilität. Das heißt, alles andere, was man so links und rechts noch davon hört, ist meistens sind Good Practices, Ideen, Gedanken, alles Mögliche, was das Agile und die Grundlagen der Agilität auch ein Stück weit aufbauscht, erweitern, was aber nicht unbedingt zwingend zur Grundlage der Agilität mit dazu gehört. Also diese 4 Wertpaare, dieses agile Manifest, das ist eigentlich die Grundlage, um die es geht.
Okay, das ist schon mal eine schlanke Antwort, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also die 4 Wertpaare, ich habe es gerade mal aufgemacht, das agile Manifest, gibt es auch auf Deutsch, auf Englisch. Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge. Funktionierende Software, wobei ich hätte auch fragen können, ne? Aber ich lese es jetzt mal vor, das wäre auch fies gewesen. Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation, Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlungen und Reagieren auf Veränderungen mehr als das Befolgen eines Planes. Ne? Das sind die 4 Wertpaare, die du meinst. Ne?
Genau, richtig.
Und die zahlen darauf ein, dass meine Projekte weniger scheitern. Ist das so einfach?
Zumindest haben sich die 17 Personen von damals es so einfach gemacht. Das heißt, wenn man das zu 100% befolgt, dass man dann automatisch erfolgreich ist, das wahrscheinlich nicht. Da gehört natürlich noch mal ein bisschen weitere Ideen, Gedanken dazu, die man dann auch mit nutzen muss, damit es auch wirklich gut funktioniert. Aber prinzipiell war wirklich der Gedanke damals dieses, hey, wir bauen Projekte, der Kunde hat uns mal ein Lastenheft gegeben und wir haben zu 100% genau das umgesetzt, was der Kunde wollte und trotzdem ist das Produkt ein Fehlschlag. Woran liegt denn das? Also warum? Wir haben doch perfekt das gebaut, was er brauchte. Und tatsächlich ist natürlich das Thema, früher hat Softwareentwicklung länger gedauert. Das heißt, zwischen ich wünsche mir was und es ist umgesetzt, da vergehen dann vielleicht auch nochmal 2-3 Jahre. Und dass sich in der Zeit auch die Anforderungen ändern, das ist natürlich in dieser Geschichte Lastenpflichtenheft einfach nicht grundsätzlich mit bedacht. Sondern da muss man dann über Change Requests nochmal ran, muss nochmal Dinge ändern und so weiter und so fort. Und der agile Gedanke ist eben wirklich, dass du an der Stelle sagst, im ersten Gespräch, statt zu sagen, gib mir doch mal ein vollständiges Anforderungsbuch mit all deinen 100 Anforderungen und wir bauen danach eine richtig geile Software, geht mal halt hin und sagt, von diesen 100 Anforderungen, die du mir schon gesagt hast, welche sind denn so die Top 3? Welche sind die Top 5? Und lass uns mal nur mit denen starten. Und wenn wir die umgesetzt haben, dann würde ich dir das schon mal in die Hand drücken, du kannst es schon mal nutzen, es erzeugt schon mal für dich einen Mehrwert und du kannst uns auch schon mal Feedback geben. Das heißt, wir finden raus, gehen wir in die richtige Richtung, lernst du durch die Anwendung, dass du vielleicht doch noch mal einen Ticken was anderes brauchst. aber eben natürlich auch vor allem dieser frühe Mehrwert, dass man den mit da reinnimmt. Einfaches Beispiel, stell dir vor, du kommst auf mich zu und sagst, du, ich brauche unbedingt ein Zeitenbuchungssystem, ja, und das muss unbedingt mit SAP verknüpft sein und das muss unbedingt online und das muss über eine App und das muss hier und das muss da und das muss jenes, weil im Moment habe ich nichts. Im Moment schreibe ich mir das auf ein Papier auf. Dann könnte ich darüber sprechen, was hältst du davon? Ich baue dir was, das dauert ungefähr einen halben Tag und dann hast du eine Excel-Tabelle. Und ich baue dir schon mal rein, dass die Excel-Tabelle automatisch deine Zeiten aufschreibt, wenn du den PC startest und auch die Zeit ausschreibst, wenn du den PC ausmachst. Und dann probierst du das mal aus für ein, zwei Wochen und gibst mir dann nochmal Bescheid, was gut war, was nicht so gut. Und dann können wir immer noch das perfekte Produkt bauen. Mhm. Es könnte dann sein, dass du rausfindest, nee, eigentlich brauche ich es doch nicht. Dann haben wir nicht viel groß Geld investiert, sondern das früh rausgefunden. Oder du merkst, oh, durch dieses Anwenden, gerade das mit diesem PC-Start und PC-Beenden, das ist total cool, dass ich mir nicht selber merken muss, wann ich Zeiten eintrage, ändern sich die Anforderungen. Lass uns in die Richtung gehen. Aber du hast natürlich diesen großen Mehrwert, ich habe zumindest schon mal überhaupt was, schon nach einem halben Tag, statt nach einer Entwicklungszeit von 3 bis 6 Monaten. Genau dieser Gedanke, früh etwas zu bekommen, früh es nutzen zu können, Feedback zu bekommen und dadurch am Ende einfach ein geileres Produkt für den Nutzer entstehen zu lassen. Das ist für mich Agilität.
Finde ich ein schönes Beispiel. Wenn man mit Firmen oder auch mit Kunden spricht, ne, die dann über Agilität sprechen, sagen sie ja oft, ne, ja, wir sind auch agil, wir machen Scrum. Ne? Und Scrum ist ja quasi dann eine Ausprägung oder ein Prozesstool, glaube ich zumindest, um eine Möglichkeit, diese Dinge auszuüben, ne, diesen 4 Wertpaaren quasi entgegenzukommen. Ne? Das Beispiel, was du aber gebracht hast, ist ja super interessant, gerade in der Softwarebranche, dass oft man mit Anforderungen konfrontiert wird, wir brauchen eine App, die soll dem Kunden einen Mehrwert X liefern und sowas. Ne? Das ist ja schon mal gut, ne? Wenn eine klare Antwort im Raum steht und so weiter. Was du beschrieben hast, ist ja aber, brauchst du überhaupt eine App? Ne? Oder ja. Ne, will der Kunde das eigentlich überhaupt? Ne? Das ist ja so ein Ding. Es gibt diese schöne Grafik, die blende ich, wenn ihr schaut, auf jeden Fall bei YouTube, blende ich es ein. Ich glaube, man will ein Auto haben und man fängt, glaube ich, an mit irgendwie Rollschuhen, ein Roller, dann kommt ein Fahrrad und dann hast du irgendwann ein Auto. Ne? Also der Weg dahin. Das ist ja so ein bisschen das, was du beschrieben hast. Da habe ich das falsch gedeutet.
Genau, das ist eine relativ berühmte Grafik von Henry Knieberg, wenn ich mich nicht irre, der das dieses Bild da nochmal drin hat. Da kriegt man oft so diese Kritik, ja, aber ich will doch gar kein Rollbrett. Ja, aber es geht nicht darum zu sagen, was ist das Produkt, was du willst, sondern was ist der Schmerz, den du hoffst, mit dem Produkt zu lösen. Das heißt, in dem Bild, das du gerade eben beschrieben hast, naja, der Schmerz, den ich lösen möchte, ist Fortbewegung. Ich möchte irgendwie von A nach B kommen und um von A nach B zu kommen, ist es schön, wenn ich nicht selber laufen muss. Also ist so ein Skateboard, das hat irgendwie Rollen dran, ich kann mich draufstellen, es kommt, bringt mich von A nach B. Natürlich ist das kein Auto, aber es geht nicht darum, das Produkt zu bauen, was der Nutzer möchte, sondern seinen Schmerz zu lindern. Das heißt, rauszufinden, was ist wirklich der Nutzen, den so ein, den jemand braucht, was ist der Mehrwert, den wir ihm liefern können, und was müssten wir ihm in die Hand drücken, damit er schon ein Stück weit dieses Mehrwertes bringt. Dass wir am Ende dennoch bei einem Auto landen, das ist vollkommen fair. Aber wie es das Bild auch sagt, könnte es sein, dass der Kunde auf dem Weg lernt, diese Luft um die Nase zu wehen zu haben, war ein total schönes Gefühl. Das heißt, am Ende kommen wir gar nicht bei einem Auto raus, sondern bei einem Cabrio. Ein anderes schönes Bild von XKCD, vielleicht kannst du das auch einblenden, ist so ein Bild, da kommt eine Person auf einen Entwickler zu und sagt so, du, ich habe eine Idee für eine geile App. Und der Entwickler schon so, oh mein Gott, den kenne ich schon, das wird was Verrücktes. Und zwar, ich möchte eine Ornithologen-App bauen. Ah ja, eine Ornithologen-App, Vogelbeobachtung. Ja, ja, und zwar stell dir vor, der Entwickler kriegt schon Schweißausbrüche, ich mache ein Foto von einem Vogel. Und auf dem Foto steht dann drauf, wo dieses Bild geschossen wurde. Der Entwickler, sämtliche Spannung fällt ab. Na klar, gar kein Problem. Ich mache irgendwie ein bisschen Geofencing. Ich gucke, in welchem Moment, in welcher GPS-Koordinate war er. Tue den Nationalpark dazu merchen. Ganz einfach kriege ich hin. Und dann sagt der Kunde, ja, das ist doch super, die App hätte ich gern. Ach so, und bevor ich gehe, es wäre noch schön, wenn die App sagt, was das für ein Vogel ist. Also ganz oft ist es natürlich so, dass wenn der Kunde, wenn der Benutzer schon vorgibt, was er für eine Lösung haben möchte, unter Umständen schon ganz viele andere Ideen und Gedanken ausmerzt, die ein Entwickler haben könnte, die uns unter Umständen zu einem einfacheren, günstigeren und unter Umständen auch besseren Produkt führen. Das heißt, auch hier eine möglichst nahe Zusammenarbeit zwischen demjenigen, der den Schmerz hat, zwischen demjenigen, der das neue Produkt braucht und demjenigen, der es am Ende umsetzen soll, da möglichst nahe zusammenzubringen, bringt am Ende natürlich die besten Produkte raus.
Okay, habe ich verstanden. Also ich soll das Problem, den Schmerz herausfinden und die Lösung bin ich eigentlich offen. Ne? In der Regel kommen ja die Leute zu einem und sagen, ich hätte gern X. Ne? Und dann geht man quasi in irgendeine Workshop-Phase, findet wirklich heraus, was ist. Und du hast es eben beschrieben, es kann nachher sein, dass ich sage, ich hätte gern die Mega-App und am Ende bin ich bei einer Excel-Tabelle, die vollkommen ausreicht. Ne? Und das muss man, glaube ich, vom Kopf her erstmal auch akzeptieren. Ne? Also ich komme ja aus der Developer-Richtung, ja. Bin jetzt im Vertrieb und habe vorher als PO auch gearbeitet, aber dieses die Affinität, man will ja auch coole Sachen bauen. Ne? Mhm. Auch das Beispiel mit dem Vogel, das klingt doch technisch sehr herausfordernd, ne? Aber am Ende ist es vielleicht gar nicht das, was der Kunde will, oder es ist einfach so teuer und aufwendig, dass man das gar nicht machen sollte. Ne?
Und im Bauen von Software ist das natürlich auch eine Riesenherausforderung. Also emergente Softwarearchitekturen bauen, da gibt es auch ein Buch, das ist gleich, hat einen ähnlichen Titel, Building Evolutionary Architectures, ist eben auch dieser Gedanke, wie baue ich denn eine Software, die sich nach und nach weiterentwickeln möchte? In einem Projekt vor kurzem sind die Entwickler zum Beispiel auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, dieses agile Zeugs, das ist zwar alles schön, aber wir brauchen unbedingt i18n, also dass mehrere Sprachen möglich sind. Und wir brauchen auch unbedingt schon den Dark Mode. Und wir müssen auch unbedingt schon überlegen, was passiert, wenn wir das auf einem Tablet und einem Handy und vielleicht sogar als Web-App auf einem Browser nutzen. Und dieser Moment, dann auch mit dem Entwickler sprechen zu können oder mit dem Entwickler ins Gespräch zu gehen, es kann sein, dass wenn wir i18n später nachrüsten oder auch wenn wir in Dark Mode später nachrüsten, dass das insgesamt gesehen ein Ticken teurer ist, als wenn wir es von Anfang an bedenken. Aber der wichtige Punkt ist, dem Nutzer so schnell wie möglich die Excel in die Hand zu drücken. Weil was ist denn jetzt, wenn wir dem Nutzer die Excel in die Hand drücken und er merkt, nee, das brauche ich gar nicht und vielleicht ist das doch nicht so wichtig oder so wertvoll, das Produkt, wie ich es am Anfang im Kopf hatte. In dem Fall, alles, was wir bis dahin gebaut haben, wird weggeworfen. Und was bringt uns dann der Dark Mode? Und insofern, so früh wie möglich an den Markt zu gehen, so früh wie möglich an die Person zu gehen, die es nutzen kann, um dann eben auch rauszufinden, ist es das Richtige? Gehen wir in die richtige Richtung? Bauen wir das richtige Produkt? Und wenn wir dann rausfinden, ja, ist es und es erzeugt schon den Mehrwert, dann können wir solche Dinge natürlich immer noch nachliefern. Das heißt, auch da manchmal den Entwickler ein bisschen einzubremsen, weil sie zu viel Ideen oder zu viel Qualität schon anlegen wollen, das ist auch eine Herausforderung, die ab und zu mit dem Alltag des Agile Coaches drin sein kann.
Okay. Habe ich jetzt verstanden, was Agilität ist und immer gucken, wie man Mehrwert schafft und Überaufwände verhindert. Ne? Das Beispiel mit i18n, also mit der Mehrsprachigkeit, kenne ich tatsächlich aus dem Projektalltag. Wir haben es nämlich gemacht, da gab es die Diskussion, ja, brauchen wir jetzt mehrere Sprachen? Wir sind ja erstmal nur auf Deutsch, ne? Und haben wir halt rausgelassen. Und was ist? Nach einem halben Jahr war es erfolgreich. Ja gut, wir wollen es an ganz Europa ausrollen. Die Entwickler, ne, Hand gegen Kopf, oh, wir hätten das doch von Anfang an machen sollen, haben wir doch gesagt, ne? Aber auch da muss man ein bisschen gegenkämpfen. Und wie du schon sagst, wenn es nicht erfolgreich ist, hast du was gebaut, was einfach für die Tonne ist, ne?
Vielleicht war es auch gerade deswegen erfolgreich, weil es kein i18n drin hat und man dadurch 2-3 Wochen früher am Markt war.
Ja, guter Punkt, ne? Man weiß es natürlich immer nicht, ne? Also schwer zu belegen, aber ich glaube, man muss da spitz sein und herausfinden, was einen Mehrwert liefert, wie auch immer das denn funktioniert im Alltag, ne? Ja. Jetzt die provokante Frage, ist Agilität eigentlich tot? Weil das, was du beschreibst, schreibt sich ja jeder auf die Fahne und tut ja angeblich jeder. Ich glaube, ich habe meine Antwort schon im Kopf, aber ich höre erstmal deine an.
Genau. Also die Frage ist natürlich vor allem jetzt auch in der letzten Zeit wieder deutlich stärker geworden, vor allem im letzten Jahr. Und ich glaube, sie kommt ein bisschen daher, dass man immer mal wieder auch auf LinkedIn und auf verschiedenen Portalen liest, dass es gerade viele freiberufliche Scrum Master zum Beispiel gibt oder Agile Coaches, die nach Projekten schauen und die aber aktuell nicht unbedingt was finden. Das liegt zum Großteil aber einfach an der aktuellen finanzielle Lage auch vieler Firmen, dass vielleicht Agilität auch noch nicht so zu 100% verstanden wird und man dann auch sagt, okay, wir müssen hier an allen Ecken und Enden sparen. Und auf der anderen Seite natürlich, dass Agilität das, was sie mal verspricht, nicht zu 100% in vielen Unternehmen hält. Das heißt, man sagt irgendwie, ja, jetzt probieren wir dieses Agilitätsding aus, weil wir haben gehört, das ist die Lösung für alles. Die eierlegende Wollmilchsau und damit wird alles besser. Und jetzt haben wir es ausprobiert und es funktioniert nicht. Gleichzeitig muss man da aber unter Umständen auch die Metapher ranziehen, lass uns Fußball spielen, die FC Bayern macht das doch auch total toll und das machen wir jetzt bei uns auch mal auf dem Acker hinterm Feld. Ihr müsst übrigens kurz warten, da fährt jetzt noch der Trecker rüber. In der Zeit könnt ihr natürlich nicht spielen. Aber in 90 Minuten, wir haben gar nicht wirklich viele Tore schießen können. Ja, liegt vielleicht auch daran, dass der Boden einfach total hügelig ist und immer mal wieder der Trecker rüberfährt. In dem Fall, die Frage ist also immer, was sind denn die Rahmenbedingungen? Und ändert ein Unternehmen auch sein eigenes Denken und seine eigene DNA hin zur Agilität? Eins der häufigsten Probleme, die man draußen zum Beispiel sieht, ist dieses Thema, ja, wir machen das mit diesem Agil, wir machen das mit diesem Scrum. Da gibt es den Product Owner und den Scrum Master und wir haben dann nochmal 5, 6 Entwickler und die kümmern sich zusammen um ein Produkt. Gleichzeitig muss aber jede einzelne dieser Personen in 3, 4 oder 5 verschiedenen Produkten gleichzeitig sein. Jetzt behauptet Scrum, alle Meetings mitzubringen, die man braucht. Das ist eine Retrospektive, die braucht vielleicht 2 Stunden pro alle 2 Wochen. Du hast ein Planning, das dauert 2 Stunden alle 2 Wochen. Man hat täglich ein 15-Minuten-Meeting. Also alles zusammen kommt man irgendwie so auf 10% Meetings. Wenn ich jetzt eine Person in 5 verschiedene Teams schicke, 50% der Zeit durch Meetings aufgefressen wird und ich ansonsten die ganze Zeit im Kopf nur shiften muss zwischen den Produkten, ist natürlich der Erfolg, den das Ganze am Ende haben kann, wahrscheinlich nur bedingt aussagekräftig. Also auch hier ist natürlich dieses Commitment eines Unternehmens wichtig zu sagen, wir probieren das jetzt aus und wir haben 100% Kräfte. Und wenn das passiert, ist, glaube ich, auch sind die meisten Unternehmen dabei, dass sie diese Vorteile auch sehen, dass sie deutlich früher, deutlich schneller am Markt sind. Und was mir als Agile Coach natürlich immer ganz wichtig ist, die Teammitglieder sind auch zufriedener. Obwohl sie sich mehr Druck machen, man sieht das zum Beispiel in solchen Teams, dass sie im Planning sich mehr vornehmen, als sie tatsächlich schaffen, einfach weil da diese Motivation auch einfach da ist. Obwohl sie sich mehr Druck machen, obwohl sie mehr Verantwortung für ihr Produkt übernehmen müssen, vielleicht auch produktives Monitoring alles mit übernehmen müssen, sind sie am Ende glücklicher, weil einfach dieses Gefühl da ist, das ist ein Stück weit meins. Also das oftmals negativ konnotierte Wort von Stolz ist da auch ein Stück weit drin. Das habe ich gebaut. Da steckt meine Handschrift mit drauf und deswegen ist es mir auch wichtig, dass es funktioniert. Wenn ich nur zu einem Fünftel mich mit einem Produkt verbinden kann, dann finde ich ganz schnell die Möglichkeit zu sagen, ja, das war, aber das ist die Verantwortung von jemandem anders. Also gerade dieses Verantwortungsbewusstsein, ich glaube, ist ein ganz wichtiger Knackpunkt in der Agilität.
Das, was man dann auch Ownership neudeutsch nennen würde wahrscheinlich, ne? Die ganze Verantwortung. Und Agilität tot, ich finde es ja interessant, dass du sagst, es sind viele Scrum Master am Markt. Meine Wahrnehmung ist tatsächlich, dass Scrum Master ein rares Gut sind. Ne? Also in den wenigsten Teams ist ein Vollzeit-Scrum Master drin. Und der schwankt dann immer zwischen 2, 3 Teams, macht dann nebenbei noch irgendwie Organisationsentwicklung und irgendwas. Ne? Aber so ein Scrum Master im Team wirklich fokussiert zu haben, ist wirklich ein Segen. Insofern, wenn da welche am Markt sind, schnappt sie euch. Also die sind bestimmt irgendwann wieder weg. Und Agilität selbst, ja, ist die Frage, wann sie erreichbar ist. Ne? Tot, würde ich sagen, ist es auf keinen Fall, auch wenn viele sagen, sie sind agil. Ich bin da bei dir. Es wird oft nicht verstanden, was Agilität bedeutet. Und ich weiß selber nicht, ob ich das richtig lebe. Aber diese kurzen Zyklen, Mehrwert schaffen und auch nah am Kunden arbeiten. Ne? Das sind, wenn man das schon mal hat und vielleicht noch irgendwie technisch jeden Tag deployen kann und sowas, ne? Dann ist man, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Natürlich gibt es immer Produkte, die scheitern, aber das ist ein Weg, den man gehen kann auf jeden Fall. Ne? Jetzt bist du natürlich jetzt haben wir, glaube ich, verstanden, was Agilität für dich bedeutet. Jetzt bist du auch sehr aktiv, unter anderem auf LinkedIn. Und ich habe da gesehen, du warst im Agile Coach Camp. Was war denn da los? Ich wusste bis dahin gar nicht, dass es ein Agile Coach Camp gibt. Und ihr habt tatsächlich auch so Tattoos auf dem Arm gehabt, glaube ich. Ne? Das muss man mal erklären. Was war da los?
Agile Coach Camp, das hast du wahrscheinlich auf LinkedIn gesehen. Da hatte ich auch nochmal das Bild von dem Tattoo mit draufgebracht. Genau. Das Tattoo hat eine gute Kollegin organisiert, also die hat dort vor Ort Kudo-Karten gebaut und auch so solche Wasser-Tattoos, also das sind diese typischen, die man kennt so als Kind, ne, zum Aufbringen und dann mal für 2, 3 Tage tragen. War eine total nette Idee. Genau, das Agile Coach Camp ist ein Event, das gibt schon seit 2008, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist halt einmal pro Jahr oben in Rückersbach, das ist in der Nähe von Aschaffenburg und ein Event über 2 bis 3 Tage, wo verschiedene Scrum Master, Agile Coaches und so weiter zusammenkommen und für einen sehr schmalen Betrag einfach in Open Space leben. Also Open Space ist so eine Art Konferenzmodell, wo es darum geht, dass man noch nicht von vorne weg die komplette Konferenzagenda zusammengestellt hat, sondern während des Events selbst erst die Agenda entsteht und Personen einfach über ihre aktuellen Herausforderungen sprechen können, sich auch nochmal Tipps und Ideen von anderen holen können, aber auch Werkzeuge teilen, die sie im Alltag benutzen und die für sie einen großen Mehrwert einfach bringt. Und das Schöne bei dem Event, und das ist gerade in der agilen Community insgesamt sehr schön, ist halt, es gibt so verdammt viele Angebote, die preislich gesehen einfach nur sich selbst tragen, also wo auch keiner einen großen Gewinn dran macht. So organisiere ich seit 2018 zum Beispiel die Scrum User Group hier in Heilbronn. Das ist ein Event, das kostet gar nichts und trotzdem tun Firmen da regelmäßig auch sowohl Location als auch was zu essen sponsern. Und das Agile Coach Camp ist so ein etwas, das bewegt sich zwischen 500, 600 Euro für 4 Tage, aber da ist dann Übernachtung und Frühstück, Mittag, Abendessen und die komplette Location mit dabei. Also total verrückt. Und dementsprechend ist natürlich auch der Andrang für dieses Event recht groß und man kommt auf eine Warteliste und wird dann über ein Lotteriesystem sozusagen mitgenommen. Das heißt, leider kann jeder da dazu, der dazukommt, aufgrund.
Das ist so ein bisschen wie bei Apple, ne? Da wird ja auch Lotterie gemacht, wer zum Developer Cup da kommt, glaube ich, ne?
Ja, wobei da ist es wahrscheinlich, da ist es andersrum, ne? Da ist es nicht, wer möchte wenig zahlen und viel bekommen, sondern wer möchte, aber lassen wir das.
Genau, da zahlt man auf jeden Fall ein bisschen mehr. Genau. Okay, aber fand ich super spannend, dass auch die, was eben gesagt, agile Community so viele Formate hat, Open Spaces hat, sehr viel im Austausch, ne? Weil es gibt ja auch nicht, das finde ich immer schade als Developer, es gibt nicht diese eine Regel. Ich habe tatsächlich auch mal eine Scrum Master Ausbildung, so eine Zertifizierung über 2 Tage gemacht. Mhm. Und ne, wenn mein erster Impuls, ja gut, aber welche 6 Frameworks brauche ich jetzt und welche 5 Regeln brauche ich, ne, um da Teams zu führen? Ja, gibt's halt nicht, ne? Das macht, glaube ich, die Rolle auch so schwierig. Und du hast es eben auch schon angedeutet. Achso, vielleicht als kleiner Einwurf. Alle Sachen, die wir hier erwähnen, schreiben wir in die Shownotes. Ne? Also wenn ihr guckt, könnt ihr Veit auf LinkedIn auf jeden Fall folgen. Der haut da jede Menge Content raus. 2 bis 3 Mal die Woche, glaube ich. Dieses Agile Coach Camp und dergleichen. Gerne mal reingucken. Und was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Agile Coach und einem Scrum Master? Weil du bist ja beides, oder? Du bist ja ein Hybrid. Und ich habe das Gefühl, jeder, der ein Scrum Master ist oder einen macht, der ist nach 2 Jahren auch Agile Coach. Deswegen bin ich da gespannt auf dem Entwicklungspfad.
Ja, das kann man tatsächlich sehr bunt gemischt sehen. Also wie du gerade eben schon sagtest, ein Scrum Master, so eine offizielle Ausbildung, das ist nicht was 3 Jahre dauert, sondern man kann sich schon nach 2 bis 3 Tagen in einem Training, darf man sich Scrum Master nennen. Dementsprechend ist es dann natürlich auch schwierig, Qualitätsunterschiede auch irgendwie auf einem Papier abzulesen, ob jemand seit 10 Jahren Scrum Master ist und das tagtäglich tut oder ob jemand vor 3 Jahren mal eine 2-tägige Ausbildung gemacht hat. Das ist nicht unbedingt, zumindest von den Zertifikaten her irgendwie ablesbar. Und deswegen gibt es dann auch oftmals welche, die sich als Agile Coach bezeichnen wollen, statt als Scrum Master. Verschiedene Gründe. Der lustigste, den ich bisher gehört habe, ist ganz einfach, was ist der Unterschied zwischen einem Agile Coach und einem Scrum Master? Der Scrum Master übernimmt Verantwortung.
Mm.
Kann man mal so wissen lassen. Also was damit gemeint ist, auch wenn es leicht lustig gemeint ist, als Scrum Master ist eigentlich die Aufgabe, dass man zu 100% ein Team unterstützt. Das heißt, zu 100% ist man zusammen mit dem Team unterwegs, übernimmt Verantwortung, übernimmt verschiedene Aufgaben, die das Team einfach braucht, um voranzukommen, um tolle Software zu entwickeln und um am Ende wirklich glückliche Kunden zu erzeugen. Jetzt ist das Problem natürlich, dass man so einen Scrum Master den Impact nicht direkt irgendwo ablesen kann. Wer hat denn den Code geschrieben? Ja, das waren die Entwickler. Wer hat denn entschieden, dass wir die richtigen Dinge bauen? Ja, das war irgendwie der Product Owner. Ja, okay, was hat der Scrum Master gemacht? Man merkt bei einem Scrum Master eher dann an, wenn er mal gefehlt hat oder etwas nicht so gut funktioniert, woran, wie das so aussieht. Oder Dr. Jürgen Hoffmann, der ist in Deutschland, wird er ganz gerne Mentos genannt, der bringt da ganz gerne dieses Beispiel. Ein Trainer von dem FC Bayern, der am Rand steht, der schießt auch selber keine Tore. Aber er schaut, dass er das Team unterstützt und an der Stelle eben auch schaut, dass das Team vorankommt und das Team sich weiterentwickelt, ohne selber den Ball anzufassen. Und in dieser Metapher auch bleibend ist es so, dass man den Trainer vom FC Bayern jetzt nicht sagt, ach du, ich hätte hier noch ein 2., 3., 4. Team. Das eine ist da irgendwo oben im hohen Norden und das andere im Saarland. Kannst du die auch noch unterstützen? Diese Frage kommt gar nicht auf. Diese Frage müssen aber Scrum Master, Agile Coaches manchmal über sich so ein Stück weit ergehen lassen. Das heißt, eine zweite Antwort neben dem Verantwortungsthema könnte einfach sein, Scrum Master übernimmt ein Team oder 2. Und ein Agile Coach ist eher so ein bisschen satellitmäßig unterwegs. Das heißt, er berät Teams, er versucht Agilität zu unterstützen, ohne im tagtäglichen Doing mit drin zu sein. Und das ist natürlich genau dieser Punkt. Also wie sehr kann man dann einer Person zu 100% vertrauen, wo man weiß, ja, der ist gerade mal da, der macht mit uns ein Training, ist vielleicht auch die ersten 2, 3 Tage sehr intensiv unterwegs und danach sind wir auf uns allein gestellt. da hat man vielleicht aber noch ganz viele Fragen in der Agilität, die man noch immer noch keine Antwort drauf gefunden hat. Also insofern, auch das ist so eine mögliche Antwort. Mhm. Der dritte, und die höre ich in letzter Zeit mit am häufigsten, ist einfach, Agilität ist nicht nur Scrum. Man denkt das oft, Scrum und Agilität ist irgendwie in einem Satz, liegt einfach daran, dass irgendwie 70-80% aller Teams, die da draußen sind und die behaupten, agil zu arbeiten, mit Scrum arbeiten. Das ist das häufigst verwendete Framework. Aber es gibt natürlich noch andere Sachen, die da draußen sind. Sowas wie Kanban, sowas wie Skalierungsmethoden, Safe, Less oder auch Fast, relativ neues Framework, was noch nicht ganz so bekannt ist. Aber auch das ganz alte, was du bestimmt auch kennst, XP, also Extreme Programming, diese Praktiken von damals, die hatten damals noch nicht die Überschrift Agilität oder Agil. Nichtsdestotrotz spricht auch XP schon von Iterationen und Inkrementen. Also insofern, es gibt doch ganz viel anderes da draußen. Und um sich da ein Stück weit abzugrenzen, wir machen nicht nur Scrum, wir machen nicht nur Scrum Master, Product Owner und Entwickler, sondern wir können dich auch hin zu richtiger Agilität beraten, die nicht nur Scrum ist. Auch da ist so eine häufige Unterscheidung.
Okay, das hilft mir schon mal so ein bisschen zumindest. Scrum Master hätte ich jetzt immer verortet, also vielleicht mal kurz, was er aus meiner Sicht tun sollte in einem Team, ne? Der steht, glaube ich, beratend zur Seite, der hilft, die Meetings richtig zu gestalten bei Scrum. Und was ein großer Bereich ist, was, glaube ich, wenig gemacht wird, aus meiner Warte zumindest, ist das Coaching. Ist das auch ein Bereich, wo du da tätig bist, also Leute hin zu entwickeln? Ist die Frage, ob nur auf Agilität, auf Scrum oder auch auf einer persönlichen Ebene?
Ein schöner Punkt und auch so eine Frage, die man immer mal wieder bekommt, dieses Thema Agile Coach, wie viel ist da Coaching drin? Und also Coaching selbst ist ja, sage ich mal, das Mindset, dass der Coachee, also derjenige, der eine Herausforderung bringt, selber auch die Antwort hat. Und ich glaube, das ist da auch so ein Stück weit dieser Gedanke mit drin. Ein Team kann nicht 100% agil werden, wenn sie einen Scrum Master hat, der jede Antwort dem Team mitbringt. Warum nicht? Ja, was passiert denn, wenn der Scrum Master jetzt mal für 2-3 Wochen in Urlaub geht? Und in der Zeit passiert irgendwas beim Team und das Team hat keine Antwort darauf. Dann sind sie nicht mehr crossfunktional. Dann haben sie nicht mehr die Antworten, die sie brauchen. Das heißt, irgendwann muss ein Scrum Master von einer Situation, wo er vielleicht weniger am Coachen ist, mehr in eine Coaching-Haltung mit reingehen. Wenn ich mit einem Team spreche, spreche ich da ganz gerne so ein bisschen über diesen den Erwachsenheitsfaktor oder also wie weit ist ein Team da? Ganz am Anfang, du hörst das erste Mal von Scrum, wir arbeiten das allererste Mal und ich spreche jetzt mit dir, ja, was glaubst denn du, was ein Product Owner so tun sollte? Wenn du noch keine Antwort hast, hast du da, also dann sagst du halt irgendwas und ich sage, das ist ja total falsch. Das heißt, eine Coaching-Haltung von Anfang an den Tag zu bringen oder an den Tag zu legen, ist wahrscheinlich das Falsche. Dementsprechend kann man sagen, mit der Zeit, die man ein Team betreut, wird der Trainerfaktor, der Mentorfaktor oder beziehungsweise der ich sag euch, wie es geht, Faktor immer kleiner und der Coaching-Faktor immer größer. Das heißt, ganz am Anfang sagt das Team, oh, wir haben hier einen schwierigen Stakeholder, der hat irgendwie Wünsche und keine Ahnung, wie wir mit dem umgehen wollen, würde ich wahrscheinlich ganz am Anfang sagen, hey, lasst uns den mal einladen, ich komme mit, ich moderiere das durch, Product Owner, ein Entwickler, wir nehmen den Kunden, den Stakeholder mit dazu, ich moderiere das durch und am Ende kommen wir mit einem coolen Ergebnis raus. Nach einem Jahr oder anderthalb Jahren, wenn der Product Owner sagt, boah, da kommt wieder dieser Stakeholder, ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll, würde ich wahrscheinlich nicht sagen, klar, komm, ich übernehme das für euch und dann ist alles gut, sondern wir fragen, was hast du denn schon probiert? Was sind denn die Herausforderungen, die du mit ihm hast? Was möchtest du denn gern mit ihm erreichen? An welchen Stellen sind die Knackpunkte, wo du merkst, da funktioniert die Zusammenarbeit nicht? Welche positive Intention, glaubst du, hat dieser Stakeholder mit seinen Anfragen? Also, dass man auch wirklich da zur Selbstreflexion anregt und am Ende idealerweise natürlich der Coachee dann sagt, ich glaube, ich habe jetzt eine Idee, was ich machen möchte, dann helfe ich immer noch gerne. Aber mir ist wichtig, dass die Idee nicht von mir kommt. Weil was, wenn ich mal nicht da bin und die Person kann mich nicht fragen? Dann sollte sie sich zurück in Sinn, falsch, stellt normalerweise so doofe Fragen, so fiese Fragen, vielleicht sollte ich mir die selber stellen. Warte mal, ich habe da eine Idee, wie ich da vielleicht rangehen kann. Also dass wirklich diese Selbstreflexion auch einfach passiert.
Finde ich super spannend. Ne? Also ich würde gleich mal nochmal zwei Aspekte beleuchten, einmal auf der Teamebene und der Organisationsebene. Aber du hast jetzt gesagt, das ist ja ein bisschen Psychologie auch, was du reinbringst. Ne? Zumindest würde ich das sagen. So, na, stell dir mal Reflexion und wie machst du das und sowas, Hilfe zur Selbsthilfe. Ich frage mich immer, und du hast ja einen interessanten Lebenslauf. Du hast ja mal programmiert und ich komme ja auch aus der Entwicklerwelt und da würde ich mal sagen, wir sind relativ rational, zumindest bilde ich mir das ein, ne? dass ich wenig von Emotionen geleitet werde. Und man hat eine gewisse Sicht auf die Dinge, Abstraktion und so weiter, ne? Datenstrukturen. Jetzt habe ich Scrum Master aber immer wahrgenommen als jemand, der sehr empathisch ist, so seine Fühler ausstrecken kann und gucken kann, wie das Team die Schwingung hat und so weiter. Gerade in so Retrospektiven ist das wichtig, einfach mal zu fühlen, wie es den anderen geht. Und auch dieses Coaching-Elemente, ne? Das haben ja nicht viele, dass sie sagen, ich bin jetzt hier, um Leuten zu helfen, um sich zu entwickeln, auf die nächste Stufe zu kommen oder auch immer sonst tun. Das heißt, die Frage ist, wie bist du, ich würde jetzt fast sagen, auf den falschen Pfad vom guten Programmierer hin zum Scrum Master gekommen, aber so ist es wahrscheinlich nicht gewesen. Was war die Intention? Warum machst du das?
Ja, es gibt so eine ganz lange Geschichte. Ich versuche sie so kurz wie möglich zu fassen. Also ich habe früher einfach mega gern programmiert, also wirklich auch noch im Studium dort irgendwie in der Nacht durch Zeug zusammengeklöppelt und eigentlich auch ganz gute Noten dafür bekommen. Wer sich für die lange Geschichte interessiert, gibt es einen Vortrag auch auf YouTube zum Thema Ikigai. Ich kann dir den Link gerne mal zur Verfügung schicken.
Gerne in die Shownotes gucken, da ist er jetzt drin.
Und eben die kleine Variante, ich durfte während des Studiums als Softwareentwickler in China arbeiten. Das heißt, ich war dafür ein halbes Jahr unterwegs und habe wirklich mit Personen zusammengearbeitet, die wir am ehesten, auch wenn das jetzt ein bisschen böse klingt, mit Code Monkeys bezeichnen würden. Also Personen, die genau das runterhacken, was ihnen jemand sagt, ohne Dinge in Frage zu stellen. So ein plastisches Beispiel ist halt, man kriegt da eine Anforderung, da muss unten rechts so ein viereckiger Kasten sein, da steht drauf zum Warenkorb. Und genau das wird programmiert. Und wenn man draufdrückt, passiert nichts. Also es ist kein Button, sondern einfach ein eingebundenes Image. Und wenn man dann fragt, ja, warum ist da kein Button, der zum Warenkorb geht, nur das stand ja nirgendwo drin. Mhm. Und ungefähr solche Erlebnisse durfte ich ja auch in China machen und fand das damals so spannend, wie das sein kann, dass man als Entwickler wirklich nur da Code runterschreibt, ohne die Motivation wirklich mitnehmen zu dürfen, was passiert denn am Ende damit? Erzeuge ich damit einen Mehrwert, dass ich gesagt habe, irgendwie, ich mag mich lieber genau damit auseinandersetzen, wie ich es schaffen kann, mit Teams so zusammenzuarbeiten, dass sie am Ende geile Lösungen machen, Verantwortungsgefühl dafür haben können und eben nicht nur sagen, ich arbeite gern, weil ich kriege Geld dafür, sondern wirklich auch diesen Mehrwert in den Augen des Nutzers, sage ich mal, sehen können. Und das war so ein bisschen der Hauptaugenmerk oder der Auslöser, dass ich mich mit Agilität auseinandergesetzt habe, eben genau mit dieser Frage, wie können wir es schaffen, Entwickler näher an einen Kunden ranzubringen, näher an Probleme ranzubringen, so dass ich noch während des Studiums dann eben agiles Projektmanagement als Wahlpflichtfach mal belegen konnte. Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, ich glaube, das ist die Richtung. Also da möchte ich auch irgendwie hin. Also trotz früher ganz gut vorhandener Softwareentwicklungsskills, würde ich behaupten, sind die inzwischen natürlich ein wenig verkümmert. Und dafür natürlich mehr der Fokus auf den Mensch, der Fokus auf die Herausforderungen und wie ich Teams unterstützen kann, noch besser für ihre Kunden Dinge zu entwickeln. Mhm.
Finde ich eine ganz spannende Geschichte. Das, ne, diese Code Monkey ja, Bezeichnung, das ist, stelle ich mir als Developer unglaublich schwierig vor, weil du hast überhaupt keine Gestaltungskraft oder irgendwie Mitgestaltung, ne? Und wir bei Neuland bauen ja auch Software, ne, und sind immer so schwierig zu greifen, aus unserer Sicht zumindest. Sind wir jetzt IT-Dienstleister, Beratungsbude oder was auch immer. Aber eigentlich sind wir extrem mit Ownership dabei und wollen halt Sachen gestalten, was bei den Kunden, ne, oft auf das Problem führt oder führen kann, weil man, ne, der sagt halt, ja, wir brauchen das und das, und dann sind wir wieder bei der Diskussion am Anfang. Ja, bist du denn eigentlich sicher? Und dann, warum denn, ne? Und die sind dann immer oft auch verdutzt, so, ihr sollt das eigentlich machen und nicht fragen, warum. Ja. Aber es ist wichtig zu wissen, warum, ne? Und manchmal wissen die Kunden das selber nicht, weil es ja auch von oben kommt, da gibt es auch Strukturen, ne, die sind anders aufgebaut. Und ich habe tatsächlich auch einen Abstecher gemacht in die Product-Owner-Welt. Mhm. Genau aus der Intention, wie du quasi zum Scrum Master gekommen bist, ne? Ich wollte gestalten und das immer mehr machen. Tatsächlich bin ich noch nicht ganz sicher, weil Programmieren ist schon cool. Also das macht schon ultra Spaß. Wahrscheinlich programmierst du auch noch privat, würde ich jetzt vermuten. Oder träumst noch davon?
Zumindest vor kurzem mal wieder so ein bisschen in Unreal reingeguckt und ich benutze die Programmiersprache des armen Mannes, also Visual Basic in Excel. Okay. Das mache ich nach wie vor ganz gerne. Aber was auch immer ganz gut ist, ist mit Beispielen arbeiten. Deswegen für die Hörer, wer ein bisschen miträtseln will, ich habe da so ein kleines, das bringe ich auch immer ganz gerne wieder in meinen Trainings. Also drückt gerne kurz gleich Pause, überlegt euch selbst eine Antwort und könnt danach wieder Play drücken. Und zwar so ein Beispiel, ich habe ein Team betreut, die hatten die Aufgabe, wir wollen jetzt ab jetzt E-Bongs machen. Also E-Bong heißt, ich kriege nicht mehr einen Papierbong am Ende nachdem ich fertig bin an der Kasse, sondern ich kriege das Ganze auf dem Handy. Und da kam jetzt eine Anforderung vom Fachbereich, da stand halt jetzt drauf, ja, wir möchten, damit der Kassierer nicht erschrickt, soll für 3 bis 5 Sekunden ein Pop-up kommen. Achtung, da kommt jetzt kein Papierbon raus, weil Kunde bekommt E-Bon. Und das Team hat lange darüber diskutiert, 3 oder 5 Sekunden, was machen wir mit Nebenläufigkeitsproblemen, was machen wir, wenn ein neues Produkt gescannt wird, während dieses Pop-up offen ist, soll das dann zugehen, blablabla. Eine Stunde haben die diskutiert und ich habe dann gesagt, Leute, stopp mal. Wir gehen jetzt einfach runter in eine Filiale und sprechen mal mit einer Kassiererin und fragen die mal, was sie gerne hätte. Dann sind wir runter, sind in die Filiale, haben das Problem gesagt und haben gesagt, wie hättest du es denn gerne? Und sie hat direkt eine Antwort gewusst und hat gesagt, weder 3 noch 5 Sekunden, sondern jetzt Pause drücken, selbst kurz Gedanken machen. Wieder da, wunderbar. Die Antwort von der Kassiererin war, ich hätte gerne einen OK-Button. Warum? Na, es könnte sein, dass ich genau in dem Moment mit dem Benutzer, mit dem Kunden im Gespräch bin und dann sehe ich das ja gar nicht. Also insofern hätte ich ganz gerne einen OK-Button, dann kann ich das einfach wegdrücken. Ich habe mich bedankt, habe mich gefreut, weil diese Nebenläufigkeitsprobleme damit auch gegessen waren. Drehe mich gerade um, sagt die Kassiererin, stopp, ich habe noch eine bessere Idee. Nachdem ihr jetzt die erste Lösung gehört habt, was glaubt ihr war die zweite Lösung? Jetzt nochmal Stopp drücken. Und jetzt wieder da, sehr schön. Die zweite Lösung, und das war für mich so ein schönes Beispiel für genau dieses Thema, Entwickler näher an den Kunden bringen, mehr rausfinden, was ist eigentlich. Kassiererin hat gesagt, ich hätte gerne ja, nein. Der Kunde bekommt ein E-Bon, möchten Sie dennoch einen Papierbon drucken? Ich habe dann auch gefragt, warum denn? Der Kunde hat doch eingestellt, er möchte ein E-Bon, er möchte kein Papier. Die Antwort hat er doch schon auf seinem Endgerät gegeben. Ja, aber in 30-35% wollen die Leute trotzdem ein Papierbon. Möglichkeit 1, sie gehen für die Oma einkaufen und wollen ganz gerne das Geld zurückhaben, dann den Kassenbon abzugeben, ist eine ganz gute Lösung. Oder Möglichkeit Nummer 2, sie kaufen irgendwie ein teureres Gerät, eine elektrische Zahnbürste oder was weiß ich, und wollen an der Stelle das Ganze als Garantie belegt, nah an der Verpackung aufheben. 30-35% der Fälle. Also ja, nein, wäre noch viel besser. Und das ist für mich so ein schönes Beispiel für dieses Thema, nicht nur bauen, was jemand sagt, sondern wirklich verstehen und unter Umständen auch mal Anforderungen in Frage stellen. Ist das wirklich das, was der Kunde braucht? Und da gibt es auch dieses User-Story-Format, ohne zu tief jetzt darauf eingehen zu wollen, wo eben auch mit drin steckt, warum braucht die Person das? Was ist der Mehrwert, der davon passiert? Und dieses, dass er nicht erschrickt, okay, aber was ist die richtige Lösung dann dafür, dass das Erschrecken nicht das Problem ist, sondern was ganz anderes?
Schöne Story. Ich habe gerade tatsächlich überlegt, ob das Team dann gefragt hätte, ja okay, aber welcher von diesen beiden Button, ja oder nein, ist denn jetzt vorausgewählt? Oder keiner, ne? Das gibt ja Diskussion ohne Ende immer. Gut, bei 30% wäre wahrscheinlich dann auf nein Default gewesen, aber ja, wir wollen nicht zu tief rein. E-Bong, gute Geschichte. Übrigens bekommt man, ich habe selber einen E-Bong eingestellt, man bekommt den Bong nicht mehr ausgedruckt, aber die Werbung, die wird weiterhin ausgedruckt. Also man tut richtig was für die Umwelt, man fühlt sich eigentlich wie, naja, gut.
Aber nicht überall, nicht überall.
Okay, dann vielleicht bei Lidl nicht, das weiß ich nicht. Genau. Wir wollten nochmal reingehen und zwar auf, also super spannend, Agilität wäre für mich durch und die Differenzierung habe ich auch verstanden, dass der Scrum Master mehr im Team arbeitet und Agile Coach mehr auf, berät, auf organisatorischer Ebene unterwegs ist. Wie sieht denn der Alltag auf so einer Teamebene aus? Also ist Teambuilding ein Thema? Wann kommst du rein?
Das kommt jetzt ganz drauf an. Wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, Agile Coach oder Scrum Master. Ich selbst würde mich leider in die dritte, was heißt leider? Nein, das, in die dritte Kategorie des Agile Coaches mit reinpacken. Das heißt, ich betreue selten ein Team über ein Jahr irgendwie Fulltime, 40 Stunden die Woche, sondern werde dazu gerufen, wenn das Team das gerade unter Umständen braucht. Das ist natürlich das Schöne, dass es ein Stück weit eine andere Wertschätzung mit sich bringt, weil dieses Thema EDA-Kosten nicht passiert. Also der Fight, der ist ja eh da, dann kann der das jetzt auch noch mitmachen.
Wie hast du es genannt? Die EDA-Kosten?
Ja, weil
hab ich das ja nie gehört.
Sondern,
kostet ja nichts, okay.
Ja, sondern tatsächlich diese Wertschätzung entsteht. Wir möchten gerne Geld in die Hand nehmen und wir möchten das da gerne hinlegen, um eine Leistung zu beziehen. Das macht natürlich einen anderen Druck im Sinne von, das hier brauchen wir von dir. Aber ich finde diese Wertschätzung total wertvoll und echt, echt schön. Aber es heißt natürlich auch, dass ich ein Team dann eher weniger langfristig im Moment zumindest betreue. Was genau steckt da alles mit drin? Das ist normalerweise am Anfang natürlich eine Trainingssession, dass man mal versteht, woher kommt eigentlich Agilität, was ist Agilität, wie funktioniert Scrum und dann auch eine sehr intensive Betreuung in den ersten 2 bis 3 Sprints, dass man wirklich ein Stück weit in dieses Muster reinkommt und auch in diesen Rhythmus reinkommt. Wir planen, wir setzen um, wir machen Review, Retrospektive und dann startet irgendwann wieder der nächste Sprint. Das heißt, dass man da auch so einigermaßen stabil wird und auch versteht, was da alles mit drin ist und auch die ganze Zeit die Möglichkeit hat, da Fragen zu stellen. Ich würde tatsächlich behaupten, in der gesamten Zeit, wo ich als Agile Coach da war, habe ich nur ein einziges Mal ein Team gesehen, das ich wirklich als High-Performance-Team bezeichnen würde. Das ist ja so der Wunsch, den man im Teambuilding immer hat, dass der am Ende mit rumkommt, dass man so ein Team erzeugt. Und das war wirklich auch eine sehr lange Begleitung. Und da war auch 40 Stunden die Woche Begleitung. Ich würde sagen, dieser Status war irgendwie so nach anderthalb, zwei Jahren erreicht, wo man wirklich gemerkt hat, dass die Tickets sind dem Team nur noch so um die Ohren geflogen im Sinne von fertig, fertig, fertig. Das Backlog ist nach und nach leer gelaufen. Und das nicht nur deswegen, weil das Produkt irgendwie nicht mehr so interessant war, sondern auch der Product Owner ist nicht mehr hinterhergekommen, ist neue Tickets zu schreiben. Also das war eine richtig schöne Situation auch. Deswegen da das Bild von Tuckman, also wir haben irgendwie am Anfang eine Forming-Phase, dann eine Storming-Phase, wo man sich auch mal gegenseitig unter Umständen an die Gurgel geht, um rauszufinden, wer hat eigentlich wo welche Stärken. Dann haben wir diese Norming-Phase, wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten, und ganz am Ende eben genau dieses Bild der Performing-Phase, High-Performance-Teams, das, was man sich auch immer in den agilen Teams wünscht, irgendwann zu erreichen.
Aber es ist ja schön, dass du es in deiner Karriere schon einmal geschafft hast. Ich habe das, glaube ich, noch nicht erlebt, dass das so gut lief, wie du es beschreibst. Ne?
Ja.
Und diese Tuckman-Uhr, glaube ich, würde das auch bezeichnen, ne? Die finde ich immer interessant. Aber eigentlich ist das ja auch schwierig, weil ein Team ist ja selten konstant über eine lange Zeit. Ne? Da geht immer wer raus, Elternzeit, keine Ahnung, ändert die Stunden oder sonst irgendwas. Ne? Dieser Impuls, dass du wieder in dieser Storming-Phase reinkommst, ist ja teilweise immer wieder gegeben. Ne? Deswegen da Respekt, dass ihr das hingekriegt habt. Und ja.
Und da war das Team auch wirklich sehr lange sehr kohärent. Also die haben sich wenig geändert. Mhm. Also die durften tatsächlich, also da war auch nichts mit Elternzeit oder sowas, sondern die waren über die kompletten zwei Jahre sehr stabil zusammen. Und genau, also das macht dann natürlich auch richtig viel Spaß. Interessant ist, für mich ist so der Hauptauslöser für die High-Performance-Phase, und das ist auch eine lustige Geschichte, der Fast-Burnout des Product Owners. Der Product Owner ist für 2-3 Wochen in Urlaub gegangen, kommt zurück und wird krank. Nach der Urlaubskrankheitsphase kommt der Product Owner zurück und das Team total stolz, so, hey, guck mal, wir haben dir das Backlog zerstört, das ist nämlich so gut wie leer, da sind nur noch 2-3 Dinge drin. Und der Product Owner hat dann Überstunden geschoben und zu versuchen, mit den Stakeholdern zu sprechen, neue Items zu schreiben. Irgendwann wurde die weiße Flagge gehisst und gesagt, hey, ich kann nicht mehr, müssen wir jetzt eine Retrospektive außer der Reihe machen. Müssen über diese Situation sprechen, eine Lösung für finden. Und das Team hat daraufhin ein Anti-Pattern der Agilität mit reingebracht, die sogenannte Definition of Ready. Lass uns nicht zu tief reingehen, warum das
ist. Das ist ein Anti-Pattern, okay. Mhm,
ja. Und die haben gesagt, ab jetzt brauchen Backlog-Item zwei Dinge, und zwar einen Titel und eine Telefonnummer. Und zwar die Telefonnummer, wo der Entwickler anrufen muss, um zu verstehen, was mit der Anforderung gemeint ist, und das Ticket zu schreiben. Das heißt, die Verantwortung, die richtigen Dinge zu tun und die richtigen Backlog-Items zu schreiben, ist übergewandert vom Product Owner hin zu den Entwicklern, und dadurch haben sie einfach gelernt, wer ist mein Anwender, wer ist der Nutzer, wie muss ich mit dem sprechen, was sind seine tagtäglichen Probleme, und die Qualität ist besser geworden, alles Mögliche. Also das war schon eine richtig coole Geschichte. Ich freue mich auf das zweite Team, das ich so nennen darf.
Siehst du, das ist doch schön, wenn du noch Ziele hast. auch, vor allen Dingen auch danke für die Props an die Product Owner. In der Regel ist es nämlich oft so, wie du beschreibst, der Product Owner, ich war ja selbst in der Rolle, schmeißt dann immer Tickets rein und so. Es ist wirklich unglaublich schwierig, gute Tickets zu schreiben, die Teams verstehen, die jeder Entwickler versteht. Und insofern ist auch eine schwierige Rolle, aber das ist heute nicht das Thema. Ne? Da muss ich mal gucken, ob ich da nochmal so ein Bearbeitungspodcast für mich selber mache. Ich interviewe mich wahrscheinlich selber dann, das ist auch eine gute Idee.
Klingt auch spannend.
Ja, interessantes Format. Ich denke mal drüber nach. Aber bis es soweit ist, was tust du denn auf der organisatorischen Ebene als Agile-Coach? Meine Wahrnehmung wäre jetzt, dass du in der Organisation rumläufst und auf C-Level-Ebene wahrscheinlich, also je nach Unternehmensgröße, berätst und versuchst so ein bisschen das Mindset zu verbreiten, weil am Ende ist es ja eine Art zu denken. Ne? Mhm.
Genau, an der Stelle, ich sehe schon, die Shownotes unter dem Video werden so lang, da könnte ein Wikipedia-Artikel draus werden, aber ein Video, was ich da ganz gerne zu empfehle, ist Greatness. Da geht es um so einen ehemaligen U-Boot-Kapitän, der ein eigenes Team bekommt oder einen eigenen eine eigene Besatzung bekommt. Und kurz bevor die Besatzung, bevor er das U-Boot und die Besatzung bekommt, wird ihm gesagt so, übrigens, das U-Boot, auf das du dich jetzt 2 Jahre lang vorbereitet hast, ne, und das Handbuch komplett durch und auswendig kennst, du kriegst jetzt ein ganz anderes U-Boot. Das heißt, von heute auf morgen wusste er nicht mehr, wo was ist im U-Boot, natürlich so grundsätzlich schon, aber er konnte nicht mehr alle Befehle erteilen. Und dann natürlich dieser Gedanke, wie gehe ich jetzt damit um? Morgen muss ich ablegen. Und hat dann natürlich diese Befehlskette, die man sich aus der Armee vorstellen kann, was oben gesagt wird, muss unten exakt so umgesetzt werden, umgedreht. Und hat gesagt, statt dass ihr mir sagt, was ihr machen wollt, möchte ich bitte, dass wir nur noch über Intent arbeiten. Also in die Richtung, das und das habe ich vor. Ich glaube, es ist das Richtige, auch das zu tun. Und er hat dann nur noch gesagt, na gut, wenn das so ist, dann mach halt. Das heißt, er hat nur noch das Einzige, wo er gesagt hat, das nehme ich nicht aus der Hand. Das ist der dicke rote Knopf, den Torpedo abzuschießen, diese Verantwortung und das auch auf das Gewissen zu nehmen, so in die Richtung. Und das ist bei mir. Aber alles andere überlasse ich dem Team. Das heißt, dieses Thema Selbstorganisation, Eigenverantwortung zu leben und das auch in ein Team reinzubringen, beziehungsweise in ein Unternehmen reinzubringen, Bereich, wie auch immer man das nennen möchte, das erzeugt natürlich einen ganz anderen Modus, wie ich unterwegs sein muss. Also dieses Thema, möchte ich agile Teams haben? Traue ich den Teams Selbstorganisation zu und bin ich auch bereit dazu, einen Step zurückzumachen und an der Stelle zu sagen, ihr kriegt das schon hin. Und ohne ein Unternehmen nennen zu wollen, vor x Jahren hatte ich mal genau so eine Situation. Wir haben ein Team gestartet. Die haben bis zu dem Zeitpunkt noch nicht mit Agilität gearbeitet. Wir haben ein Scrum-Training gemacht, sind da reingegangen. Am Anfang taktmäßig ein bisschen holprig. Und irgendwann ist das Team wirklich über sich hinausgewachsen. Die haben richtig geile Produkte gebaut, haben sich neue Kundengruppen aufgemacht, weil sie auch wirklich gut unterwegs waren, haben super Feedback bekommen. Aber bis zu dem Zeitpunkt hatten sie halt eben einen Teamleiter, der hatte 7, 8 Mitarbeiter und das war das gesamte Team. Und jetzt ist natürlich dieser Zustand entstanden. Das Team war selbst organisiert. Und die Führungskraft war jetzt in so einem Modus, ja, was soll ich denn jetzt noch tun? Weil das Team kann das ja gut. Und ich habe leider den Moment verpasst, mit dieser Person zu sprechen. Weil die Lösung wäre gewesen, schaff dir 4, 5, 6 weitere solche Teams. Dann hast du nämlich eine Armada von Teams, die einfach top sind, geile Produkte bauen, mega viel Mehrwert bringen. Und wie gesagt, das habe ich verpasst. Was passiert ist, ist, die Person ist deutlich wieder ins Micromanagement zurückverfallen. Hat gesagt, wir machen das jetzt mit dem Scrum nicht mehr. Und ich will euch wieder tagtäglich sagen, wer was zu tun hat. Mhm. Was natürlich das Thema Verantwortung wieder runtergeschraubt hat, Agilität runtergeschraubt hat und auch die Zufriedenheit der Teammitglieder wieder zurückgenommen hat. Also dieser Mindset-Shift zur Selbstorganisation und wie ich als Führungskraft damit auch zurechtkomme, ist eine große Herausforderung. Also genau dieses Coaching, wie gehe ich mit den Teams um, wie muss ich auch die Organisation dementsprechend stricken, all sowas gehört da natürlich mit dazu, sich damit auseinanderzusetzen und eine Lösung für sich zu finden.
Hast du ein Beispiel für eine Organisation, wo du sagen würdest, die ist vom Mindset her vollkommen agil, weil das würde ja auch bedeuten, ne? Ich finde das selber schwierig, sich da reinzusetzen, aber ich bin jetzt quasi CEO, ich gebe jetzt so Richtung, na, gebe ich überhaupt eine Richtung vor? Ist ja auch schon die Frage, ne? Aber ich habe komplett autonome Teams, die über Budget entscheiden, mit dem Kunden reden und so weiter. Also eine komplett dezentrale Organisation. Und ich weiß eigentlich gar nicht, was die tun. Aber Umsatz kommt wahrscheinlich rein. Oder hast du da ein Beispiel? Oder ist das überhaupt richtig so? So eine fiese Frage hier, so eine Metafrage.
Genau, Agilität ist ja auch ein Stück weit sowas wie ein Nordstern. Also da will man irgendwann mal landen. Das ist so der Punkt, der wie man sich die Teams am Ende vorstellt, dass die auch einfach alle diese Verantwortung übernehmen können und jedes einzelne Team auch so ein Stück weit wie so ein Startup funktioniert. Das heißt, jedes einzelne Team auch sich eine betriebswirtschaftliche Verantwortung hat, also auch mit Zahlen jonglieren muss und sich selber Gedanken machen muss, ist das Produkt so, wie ich es mir vorstelle, erzeugt das wirklich auch den Mehrwert und das positive Feedback, das wir brauchen und ist es finanziell auch das Richtige, das weiterzuentwickeln. Das heißt, ein Team oder ein Unternehmen, das es schafft, die Personen zu haben, die sagen, unser Produkt ist cool, aber was haltet ihr davon? Wir verändern es jetzt in eine Cash-Cow. Wir betreuen es noch einigermaßen weiter, dass es läuft. Aber wir als Team kapseln uns davon jetzt ab und machen uns Gedanken, was wird das nächste große Ding? Was ist die Richtung, in die wir gehen wollen, um an der Stelle einfach den größtmöglichen Mehrwert für unsere Kundschaft zu bringen und das legen wir jetzt ad acta. Das ist auch ein großer Step, den ich eher selten gesehen habe, dass ein Team sagt, was haltet ihr davon? Wir gehen in ein anderes Produkt, um mehr Mehrwert zu schaffen.
Wie du schon sagst, da gehört halt auch viel dazu, ne? Selber zu sagen, ich bin mit meinem Produkt soweit fertig, ne? Also wann ist Software fertig? Eigentlich ja nie, ne? Da kann man immer optimieren, aber der wirtschaftliche Mehrwert oder der Mehrwert für den Kunden ist nicht da und aus meiner persönlichen Sicht ist es auch auf ein Problem, es gibt dann so Notizen-Apps, die sind super, ne, die sind spitz, die erfüllen das und auf einmal kommt dann noch eine neue Funktion rein und das so ein bisschen und auf einmal muss ich irgendwie mehrere Tabs nutzen und so. Also Software kann auch schlechter werden, wenn man diese, ja. Ne, das kann ich dir auch sagen, okay, wir wollen das mit einer Super-App machen und so weiter, ne, aber ich erlebe das relativ häufig, dass Apps, die wirklich schlank gestartet sind, irgendwann einfach übermächtig werden, weil sie ne, nicht mehr nutzbar werden. Ne? Okay.
Also so hast du gesagt, Produkt, das kennt wahrscheinlich auch jeder, der jetzt gerade zuhört, ist Teams. MS Teams,
oh ja.
Das benutzt inzwischen fast jeder. Und wenn man überlegt, früher, das ist ja eigentlich nichts anderes als Skype 2.0. Das heißt, Skype wurde abgeschaltet, dafür Teams. Und Skype wurde ganz am Anfang mal mit irgendwie 8-9 Leuten entwickelt. Und damals konnte Skype, naja, man konnte telefonieren, man konnte chatten, man konnte Videotelefonie, also man konnte sich gegenseitig sehen, man konnte Meetings anlegen, beziehungsweise auch so einen Minimalkalender sozusagen machen. Was kann Teams jetzt, was Skype damals nicht konnte? Ja, es gibt so ein paar Features. Da kommt natürlich noch sowas dazu wie Gruppenchats. Und es gibt die Teams, die schon vom Naming her natürlich ein bisschen herausfordernd sind. Aber nichtsdestotrotz, die Hauptfeatures waren sehr schnell entwickelt. Und danach baut man immer mehr dran, bis Teams jetzt tatsächlich auch von der Performance her mal komplett nicht mehr benutzbar war bis zum letzten Update, wo sie jetzt wirklich gesagt haben, wir wollen jetzt 100% bessere Performance, also nur noch 50% Rechnerlast und so weiter. Aber tatsächlich der Grundgedanke eines Produktes ist meistens relativ schnell entwickelt.
Also der Hinweis ist, auch die Großen haben Probleme, die Kleinen auch. Also es ist alles schwierig. Scrum Master und Agile Coaches gibt es auf jeden Fall vermutlich noch länger aufgrund der Marktlage. Guter Job. Programmierer bin ich mir gar nicht so sicher, ob es die dann irgendwann noch gibt. Aber so Scrum Master, wo es viel um Personen und sowas geht, ja, vielleicht ein guter Change für die Zukunft.
Ich überlege mir das nochmal. Product Owner wird man immer brauchen, aber ich würde auch sagen, egal wie stark KI wird, wir auch Entwickler werden wir auf lange Zeit brauchen. Das wird sich nie so richtig obsolet machen.
Das ist doch schön zu hören. Aber genau, KI. Du hast vorhin gesagt, Nordstern, ne? Also der Blick in die Zukunft. Nordstern ist ja auch was in der Zukunft erreichbar ist. Wir sind quasi in der Tipps- und Tricks-Sektion und ein bisschen Ausblick. Ich mache mal KI am Ende. Ne? KI muss man, glaube ich, heutzutage drüber reden, gerade in so einem Kontext. Aber gehen wir erstmal auf die organisatorische Ebene. Jetzt hast du ja schon viel Erfahrung gesammelt. Du poste deine Tipps, wie gesagt, auf LinkedIn. Aber was ist dieser eine Tipp, den du vielleicht einer Organisation empfehlen würdest? Außer dich zu engagieren für Consulting. Das ist, glaube ich, jetzt klar geworden.
Der eine.
Du musst auch lachen, wenn ich einen Witz mache, sonst kommt das so ernst rüber.
Ich war schon aber überlegen.
Ach so. Na gut.
Der eine Tipp oder das eine Werkzeug. Ha. Ich glaube tatsächlich, der Gedanke der Versionierung. Also dieses Thema, die Anforderungen, die jemand braucht, die Herausforderungen, die ein neues Produkt zu bauen, die Agilität, in die ich irgendwie haben möchte, da ins Gespräch zu gehen und zu sagen, statt dass wir als ein großes Ganzes denken und sagen, das ist das Produkt, das du in 4 Jahren in der Hand haben wirst, was sind die Zwischenschritte, die dir schon einen Mehrwert bringen? Lass uns mal dieses große Ganze für die nächsten 4 Jahre runterbrechen und lass uns mal definieren, was könntest du vielleicht schon in 2 Monaten in der Hand halten? Was vielleicht in 3, was in 4, 5, 6, dass man diesen Gedanken weg von der Vollständigkeit eines Produktes hinbringt zu eher kleinteiligerem, worauf sollte sich das Team fokussieren und welche Lieferung sollte im Fokus stehen. Und da ist so ein schönes Werkzeug, was da helfen kann, aber natürlich auch da, die Moderation muss dazu passen und auch der Fokus, das User Story Mapping. Also dieser Gedanke, was muss wer bis wann tun, um maximalen Mehrwert zu erzeugen, aber eben auch mit dem Nutzer sprechen zu können und zu sagen, dieses Feature ist schön, aber was wäre denn, wenn du das nicht morgen kriegst, sondern erst in 3 Tagen? Funktioniert das Produkt immer noch? Es würde immer noch funktionieren. Dann lass uns das doch mal rausnehmen. Was muss unbedingt drin sein, um Mehrwert zu erzeugen? Was kannst du nicht rauslassen, um da ein so schmales Produkt wie möglich zu schaffen und somit eben auch so früh wie möglich an den Markt zu kommen?
Okay, User Story Mapping für Organisationen. Habe ich tatsächlich selber noch nicht mitgemacht, nur von gehört, aber ne, wer weiß. Und um dieses High-Performance-Team zu kriegen, was ist der eine Tipp, den du geben würdest, außer Konsistenz, ne? Oder das Stuffing quasi nicht zu übertreiben?
Wenn ich diesen einen Geheimtipp hätte, dann hätte ich wahrscheinlich nicht nur ein Team gehabt, sondern schon so ein paar mehr. Genau, also wie du schon sagtest, Kohärenz ist wahrscheinlich ein Punkt, der damit reinkommt und wir Google schon mal in ihrem eigenen Projekten festgestellt haben, das Thema psychologische Sicherheit. Also wirklich dieser Punkt, offen miteinander sprechen zu können, das Team auch ein Stück weit als, ich will jetzt nicht esoterisch sagen, Familie wahrzunehmen, aber wirklich dieses Gefühl zu haben, hier kann ich sein. Wenn wir uns überlegen, der Tag hat 24 Stunden, davon schlafe ich 8 Stunden, dann bin ich 8 Stunden auf Arbeit, dann muss ich irgendwie noch 20, 30 Minuten fahren. Das heißt, ich verbringe wahrscheinlich mit meinen Arbeitskollegen tagtäglich mehr Zeit als mit meiner Familie. Also wenn ich dann das Gefühl habe, auf Arbeit muss ich professionell sein und ich muss mich verstellen und immer Anzug tragen, ist das die Frage, will ich das wirklich sein? Oder kann ich wirklich sagen, hey, auf Arbeit kann ich mich auch mal fallen lassen? Und gerade bei diesem High-Performance-Team hatte ich dann einmal den Spruch gehört, kann man negativ sehen, dass da irgendwo anders Probleme waren, aber dass die Person gesagt hat, too fight, ich habe so das Gefühl, hier bei uns im Team, hier bei uns im Raum kann ich offener sprechen als daheim. Das klingt so ein bisschen negativ und so ein bisschen, er hatte da irgendwie Probleme, hatte er aber nicht. Also war alles super. Aber ich konnte nachvollziehen, was er meinte. Weil man hat auch, wenn man mal einen Witz gerissen hat, war das nichts, was irgendjemand schief angeguckt hat. Und gleichzeitig gab es aber auch keinen Zynismus oder sowas. Weil auch das nicht gepasst hätte. Also Zynismus, Sarkasmus, all solche Dinge gab es nicht. Weil das nicht zu dieser psychologischen Sicherheit auch gepasst hätte. Also das war sehr spannend. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, offen miteinander sprechen zu können, Fehler zugeben zu können und einfach man selbst sein zu dürfen. Ich glaube, das ist vermutlich eine der Geheimzutaten.
Okay, spannend. Okay, denn kleiner Schmeck in die Zukunft. KI, wobei Zukunft, man kann es ja jetzt schon nutzen. Ne? ChatGPT ist, glaube ich, im Alltag, würde ich jetzt sagen, verhaftet. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Hast du was, wo du sagst, KI kann dir bei Agilität, bei deiner täglichen Arbeit helfen? Oder tust du schon Dinge mit KI?
Also tatsächlich, ich habe bisher noch nicht so viel damit gemacht. Also ich habe ein einziges Mal, aber das war eher so im spielerischen Umfeld, habe ich gesagt, du ChatGPT, bau mir doch mal eine Retrospektive zusammen, basierend auf den Lyrics von Stairway to Heaven. Und dann, das Ergebnis war schon echt cool. Also wenn man sich überlegt, so eine Retrospektive hat normalerweise 5 Phasen, man hat irgendwie was in die Vergangenheitsbetrachtung. Und da war irgendwie so die Überschrift, there's a lady in red. Und dann eben dieses, was ist denn der Elefant im Raum? Also dieses, ne, was genau bedeutet das für das Team? Vielleicht ein bisschen metaphorisch weit hergeholt, aber insgesamt hat das gepasst. Also gerade wenn man irgendwie sagt, hey, ich will jetzt ein Team-Event steuern, das geht irgendwie über 2, 3 Tage, wir wollen, keine Ahnung, wir wollen ein bisschen Theming haben, ein bisschen Spaß machen und deswegen ist das im Piraten-Theming und dann noch zu sagen, ich mache eine Retrospektive basierend auf Piraten, gib mir da doch mal was, gibt das natürlich enorm viele, enorm gute Inspiration. Wie immer, man muss bei den Prompts aufpassen, das Prompt-Engineering ist das Allerwichtigste, das heißt, dass man da auch gute schreibt und selber auch den Kopf nicht ausschalten, dass man sich wirklich Gedanken macht, was kann funktionieren, wie ist das Team drauf, welche Emotionen oder auch welche Offenheit legt so ein Team an den Tag, das heißt, welche Methode könnte ganz gut funktionieren, welche vielleicht eher weniger, aber gerade sowas wie einen längeren Workshop zu generieren oder auch eine Retrospektive und da irgendwie einen besonderen Kniff mit reinzubringen, kann natürlich KI enorm helfen, da auch Ideen, Gedanken mitzugeben, die das Ganze so ein bisschen konsistent auch machen von der Journey.
Also finde ich einen super Tipp, gerade für so Brainstorming-Sachen, ne, für Inspiration, da kann das super helfen und das ist einfach so ein Sparringspartner. Ne? Ja. Insofern finde ich das ziemlich cool. Okay, Veit, dann vielen Dank für den Tipp in Sachen KI. Wir sind beim Abschluss, insofern sage ich auch nochmal danke für das interessante Interview. Ich glaube, du hast viele Einblicke gewährt. Ich denke, die Zuhörer können jetzt ein bisschen besser verstehen, oder ich zumindest, wo der Unterschied zwischen Scrum Master Agilität ist, Scrum Master und Agile Coach, Agilität, was das bedeutet. Und vielleicht gibt es ja nächstes Jahr ein paar mehr Besucher auf dem Agile Coach Camp 2025, wer weiß das schon. wenn ihr es nicht verpassen wollt, folgt Veit auf jeden Fall bei LinkedIn, da bist du sehr aktiv. Super Content.
Dankeschön. Ja, und auch an der Stelle, wenn mir irgendjemand in LinkedIn, wenn mich jemand da vernetzt und irgendwie Nachrichten schreibt, ich versuche mir immer die Zeit zu nehmen, auch mit euch zu sprechen, weil auch so haben wir beide uns ja kennengelernt, Markus. Du hattest mir einfach in LinkedIn geschrieben und dann haben wir uns kurz zusammen telefoniert. Also sei es ich habe gerade eine Herausforderung und brauche mal irgendwie eine Idee. Da verlange ich auch dann nichts für. Also da gibt es dann keine Rechnung dann am Ende, sondern freue ich mich stets drauf, mal in einem informellen Rahmen einfach miteinander zu schnacken. Also fühlt euch eingeladen, gerne in LinkedIn folgen und auch Nachrichten schreiben, falls ich mal irgendwo weiterhelfen kann.
Alles klar. Veit, dann vielen Dank und dir noch einen schönen Tag, ja?
Danke, Markus. Ciao. Ciao.